Ja, ich freue mich, dass wir heute auch wieder so viele sind in unserer Sommerbibelschule, dass wir über ein Thema nachdenken. Ich glaube, dieses Thema ist ganz hochbrisant. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, die Frage nach der Homosexualität, den Umgang mit der Homosexualität, das ist so ein Stück weit wie die Gretchenfrage in Goethes Faust. Also, wie hältst du es mit der Religion? Wie hältst du es mit der Homosexualität? Was sagst du denn dazu? Und gerade für die Kirche ist es ganz hochbrisant. In meinem Vikariat habe ich die Erfahrung gemacht, weil ich mich über ein Familiendokument der EKD vor einigen Jahren mal ein bisschen negativ auf meiner Facebook-Seite ausgelassen habe, dass eine ehemalige Mitvikarin mich dann schlichtweg aus ihrer Freundesliste gelöscht hat. Weil die Überschrift war, es ist zum katholisch werden, da hatte ein ehemaliger Verfassungsrichter so ein bisschen kritisiert, dass dieses Familiendokument die Ehe zwischen Mann und Frau als eine Erfindung der Adenauer-Regierung bezeichnet hat und dabei mal vollkommen außer Acht gelassen hat, dass wir da ganz gute biblische Belege für haben, dass die Ehe zwischen Mann und Frau etwas Gutes, etwas von Gott gegebenes ist. Ich würde gern mit euch heute nach diesem Plan verfahren. Erstmal möchte ich von einem ganz persönlichen Erlebnis erzählen, das mich 2015 im Pfarramt erreicht hat, wo ich eine gewisse Antwort darauf geben musste. Aber die Antwort, die werde ich euch noch nicht gleich verraten, die möchte ich gerne am Ende meines Vortrags stellen, weil sich darin auch so ein Stück weit das widerspiegelt, was ich bis heute darüber denke und wie ich damit auch rein praktisch als Pfarrer umgehen will. Als zweites möchte ich noch eine kleine Grundlage machen, der gefallene Mensch. Was ist eigentlich Sünde? Wer ist Sünder? Und wie wird denn der Sünder gerecht? Also eigentlich ganz klassische evangelische Fragen, Fragen, die die Reformation ausgelöst haben. Als drittes, wir sind selbstverständlich hier in einer Sommerbibelschule, deswegen soll auch die Bibel den Schwerpunkt einnehmen. Wir werfen mal einen Blick in beide Testamente, in Altes und Neues Testament und schauen, was sagt denn die Bibel zur Homosexualität? Als viertes möchte ich gern mit euch Methoden der Bibelauslegung betrachten. Und dann auch so ein bisschen versuchen zu erklären, warum man oder wie man vorgeht, wenn man manche Bibelstellen, die eigentlich so gar nicht in den Zeitgeist reinpassen, passend machen will, dass sie keiner mehr anstößig findet. Und möchte nach diesem Muster dann auch mal eine andere Bibelstelle nehmen, wo man überhaupt niemals so etwas anwenden würde und euch mal sagen, was dabei rauskommen könnte, wenn man diese Methodik auf alle Bibelstellen anwendet. Als fünften Punkt, der provozierende Titel der heutigen Veranstaltung, Schwul als Christ. Noch eine Frage an uns, wie gehen wir mit Menschen um, die homosexuell empfinden? Vielleicht auch mit Menschen, die hier zu uns in die Gemeinde kommen, die auf der Suche sind, die auf der Suche sind nach Christus und nach seinem rettenden Evangelium. Was ich ausdrücklich hier nicht vornehmen möchte, ist eine Klärung, wie es zu Homosexualität kommt. Wir können in der Bibel da indirekt was raus entnehmen, sonst sollen sich andere darüber den Kopf zerbrechen. Das soll nicht das Thema sein. Nur einen Widerspruch, den möchte ich gerne noch vorweg so ein bisschen mit auf den Weg geben, da einfach mal drüber nachzudenken. Viele sagen, Homosexualität sei etwas Vorgeprägtes, das kann sich der Mensch überhaupt nicht aussuchen, das ist ihm sozusagen angeboren. Seit einigen Jahren gibt es die sogenannte Gender-Ideologie. Ich nenne es bewusst Ideologie, das ist keine Wissenschaft oder sonst irgendetwas. Und diese Gender-Ideologie sagt, es ist eigentlich alles nicht vorgegeben, alles wird anerzogen, sowohl das Junge sein, das Mädchen sein, alles eine Folge der Erziehung, aber es gibt da keine determinierte Vorgabe, ob einer männlich oder weiblich ist. Ich möchte nur, dass ihr das wisst, das sind zwei Ansätze, die vertreten werden, die widersprechen sich gegenseitig, aber alle Vertreter, sowohl des ersten Ansatzes als auch des zweiten Ansatzes, werden ganz fest auf ihre Ideologie beruhen, dass das die Wahrheit ist und lassen da nur ganz selten andere Gegenstimmen noch zu. Als ich einige Jahre lang Pfarrer in meiner alten Gemeinde gewesen bin, da erreichte mich eines Tages ein Fax. War ganz eigenartig, stand drin, man hätte mehrmals probiert, mich telefonisch zu erreichen, hätte das aber nicht hinbekommen. Aber in diesem Fax stand dann eine Mitteilung. Mein Vorgänger im Amt damals hatte sich auf einer Seite des Gemeindehilfsbundes gegen die Segnung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften eingetragen und die Gemeinde, in der ich Pfarrer war, war Mitglied in so einem Forum, die das abgelehnt hatten, die auch einen Beschluss gefasst hatten, dass es das im Kirchspiel nicht geben wird. Im Dillkreis, da wurde das 2003 als die Landessynode hier das erste Mal diskutiert hat, wesentlich kritischer aufgefasst, als es im Rhein-Main-Gebiet der Fall war. Da haben etliche Gemeinden Beschlüsse getroffen, dass so etwas nicht im Gottesdienst stattfinden kann, und meine alte Gemeinde war eine davon. Trotzdem erlebte man, dass sich zahlreiche Kirchenglieder abgespalten haben und haben eine eigene Gemeinde auf der Skirentsch in Rot, wie sagt das was, oder? Ja, sich selbstständig gemacht unter dem Gemeinschaftsverband, obwohl es eigentlich keine Notwendigkeit dafür gegeben hat. Ich habe mir den Beschluss mal gegeben aus dem Protokollbuch, und da stand ausdrücklich drin, es verstößt gegen Schrift und Bekenntnis, und der Kirchenvorstand bittet das leitende geistige Amt, das gab es damals noch, sich von dieser Irrlehre zu distanzieren. Jedenfalls in diesem Fakt stand drin, als das so ein bisschen aufgerissen wurde, war dann die Mitteilung, und da habe ich mich gefragt, ob der gute Mann von der Inquisition gelernt hat. Ich weiß es nicht, ja. Ich bekam da eine Frist gesetzt. Innerhalb von 7 Tagen sollte ich mich bei ihm melden, ob die Gemeinde immer noch dieser Auffassung wäre oder ob wir mittlerweile bereit wären, das zu widerrufen, was von der Gemeinde dort mal im Internet sozusagen mit unterschrieben wurde. Ich habe darauf geantwortet, aber wie schon angekündigt, meine Antwort wird das Ende sein. Also die Spannung jetzt aufbauen. Ich möchte mit dem Punkt 2 weitermachen. Paulus, da sagt das ganz ausdrücklich, und ich habe das auch im Sonntag in meiner Predigt erwähnt, weil ich das sehr wichtig finde. Er sagt, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist eine Grundlage. Alle haben gesündigt. Das betrifft heterosexuelle Menschen, die sündigen, die sind Sünder. Das betrifft Verheiratete. Das betrifft alleinstehende Menschen. Das betrifft gläubige Menschen, dass sie vor Gott Sünder sind, auf Gnade angewiesen sind. Das betrifft erst recht ungläubige Menschen. Das betrifft mich. Das betrifft dich. Und da sind natürlich auch homosexuell empfindende Menschen mit eingeschlossen. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Dann antwortet Paulus darauf, jetzt kommt das Evangelium, jetzt kommt die frohe Botschaft. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Im Reformationsjahr, letztes Jahr, haben wir das ja ganz bewusst nochmal durchleuchtet. Wie wird der Sünder denn vor Gott gerecht? Ohne Werke natürlich, er muss keine Leistung dafür bringen. Allein aus Gnade, wie hier schon drin steht im Römerbrief durch den Apostel Paulus. Und allein durch Glauben, durch seinen Glauben, durch sein Vertrauen auf Jesus Christus wird diese Gnade angenommen. Und diese rechtfertigende Gnade spricht mich vor Gott gerecht. Ich möchte jetzt gern einen Blick in die Bibel werfen. Was sagt die Bibel über Homosexualität? Ganz am Anfang, und ich hatte diese Bibelstelle ja schon in der letzten Woche zitiert gehabt, als es um das Thema Ehe ging. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib oder Mann und Männin, wie es eigentlich im hebräischen Urtext heißt. Hier ist erstmal eine klare Absage, dass es mehr als 2 Geschlechter gibt, wie man das heute auch immer wieder so ein bisschen beigebracht bekommen werden soll. Bei Facebook, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber habe ich mal gehört, da könnte man jetzt ganz viele Geschlechter auswählen, wenn man sich registriert. Die Bibel ist da ganz eindeutig, es gibt 2 Geschlechter, Mann und Frau, und diese beiden Geschlechter bilden die Ebenbildlichkeit zu Gott wieder. Also Gott, Mann, weiblich, der Mensch als Mann und Frau ist das Ebenbild Gottes, und da gibt es nichts zwischendrin einfach, das ist... Das soll uns heute immer so ein bisschen nahegebracht werden, aber wenn wir uns da ganz fest auf die Bibel berufen, wissen wir eigentlich, dass das jetzt mal so eine Strömung in der Zeit ist. Und da bin ich auch relativ überzeugt, dass das auch irgendwann wieder vergehen wird, dass das keine Durchsetzungskraft auf Dauer hat. Auch wenn ganz viele mit sehr viel Kraft sich da reinknien und auch das richtig durchdrücken wollen, also einem richtig aufzwingen wollen, dass man so etwas für wahr hält. Gleich weiter im 1. Buch Mose. Lesen wir die Geschichte von Sodom und Gomorra, von den beiden Städten. Die Cornelia hatte das neulich beim Gemeindefest ja auch erklärt gehabt, wie es, was da passiert war. Aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus von Lot. Jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Also Boten Gottes, Engel, von Gott gesandt, so Lot. Führe sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen. Lot will das natürlich verhindern. Er weiß, das sind von Gott gesandte Boten und macht da etwas. Er bietet seine jungfräulichen Töchter an. Aber die Bewohner von Sodom wollen es nicht. Sie wollen sich über die Engel hermachen, über die Boten Gottes hermachen, werden dann mit Blindheit erstmal geschlagen. Und später kommt es sozusagen zur Katastrophe. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen ist. Also Sie merken schon, ganz am Anfang der Bibel wird die Homosexualität als nichts Positives dargestellt. Als etwas Negatives wird sie dargestellt. Wir gehen weiter ins dritte Buch Mose. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Zu der Stelle möchte ich gern anmerken, das ist aus dem sogenannten Heiligkeitsgesetz entnommen. Und dieses Heiligkeitsgesetz, das soll ganz bewusst Israel vor Augen stellen, du bist anders als die anderen Völker. Du hast besondere Verpflichtungen gegenüber Gott. Wir können davon ausgehen, dass das in anderen Kulturen, anderen Religionen damals vollkommen normal gewesen ist. Es hat das Heiligkeitsgesetz, weil du mein erwähltes Volk bist, Israel. Deswegen hast du auch bestimmte Auflagen zu halten, sogenannte Identity Markers, also die einem einfach sagen, so, das tust du, um zum Volk Gottes dazuzugehören. Und ganz prominent ist da natürlich die Beschneidung. Das war das Identitätsmerkmal des Judentums schlechthin. Weiter im fünften Buch Mose. Es soll keine Tempeldirne sein unter den Töchtern Israels und kein Tempelhurer unter den Söhnen Israels. Auch hier, fünfte Buch Mose, Fluch und Segen, stellt ganz klar vor Augen, das Volk Gottes, für dieses ist Homosexualität tabu, das gefällt Gott nicht. Es soll keiner im Volk diese Sünde begehen. Jetzt springe ich mal mit euch ins Neue Testament hinein. Da sagt unser Herr Jesus Christus, wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unseren Füßen gehängt hat, schütteln wir ab auf euch. Doch sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Ich sage euch, es wird Sodom erträglicher ergehen an jedem Tage als dieser Stadt. Was wir daraus ganz deutlich hören können, Jesus ist diese Geschichte aus Sodom und Gomorra bekannt. Er weiß, was da passiert ist und im Hintergrund ist er behalten, hat auch gewusst, was dazu geführt hat, dass am Ende Sodom und Gomorra mit Feuer und Schwefel vernichtet wird. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das sollten wir uns auch immer vor Augen halten. Also ein Argument natürlich derer, die die Bibel da gerne so ein bisschen entkräften wollen, sagt, ja, es stehen im Alten Testament, gerade in den fünf Büchern Mose, ja ganz viele Dinge drin, an die wir uns so nicht mehr halten. Angefangen bei den Speisegeboten, die Opfervorschriften für den Tempel und noch andere Dinge. Doch sagt Jesus, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen, nicht um es abzulösen. Jetzt springen wir in die Paulusbriefe und ich glaube, die Paulusbriefe sind eigentlich, wenn man biblisches Verständnis von Homosexualität gewinnen will, die entscheidende Literatur. Da schreibt Paulus an die Christen der Stadt Rom, darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens dahingegeben in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden, sie, die Gottes Wort in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Ganz interessant finde ich, weil das Argument hört man auch immer, Es würde in der Bibel ja nur um homosexuelle Kontakte zwischen Männern gehen. Hier ist auch der homosexuelle Kontakt zwischen zwei Frauen ganz ausdrücklich erwähnt und ganz ausdrücklich negativ bewertet. Im ersten Korintherbrief: Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wir sollten die Aussage in der ganzen Radikalität nicht unterbewerten. Die werden es nicht ererben, steht hier drin. Und andererseits sagt Paulus, ja, es waren welche, die dieses Leben geführt haben, aber die im Vertrauen auf Christus, im Hören auf das Evangelium es anscheinend ja auch geschafft haben müssen, von diesem Lasterkatalog, so nennt man es in der Theologie, also von dem umzukehren, was da beschrieben wird. Noch eine weniger bekannte Stelle aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an seinen Schüler Timotheus. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen, und wenn auch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist, nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Auch hier hört ihr das raus. Eine grundlegend negative Einstimmung dazu, dass es auch hier in diesem Lasterkatalog aus dem ersten Timotheusbrief aufgezählt wird. Zusammenfassend lässt sich es auf den Punkt bringen: Die ganze Bibel, sowohl das Alte als auch das Neue Testament, wertet praktizierte Homosexualität als negativ und nicht im Einklang stehend mit dem Willen Gottes. Im Jahr 2013 hat unsere Landeskirche hier in Hessen und Nassau eine neue Lebensordnung beschlossen. Also Lebensordnung, das bedeutet so viel, da ist das kirchliche Leben geregelt, da steht was über die Sakramente, über die Amtshandlungen, die Beerdigung, die Taufe, das Abendmahl, über den Gottesdienst, natürlich auch etwas über die Ehe. Was ich erschreckend finde: 2013 war die Landessynode schon im voreiligen Gehorsam dem Staat voraus und hat in dieser Lebensordnung bereits eine Ehe für alle beschlossen und eingeführt. Ich möchte es kurz vorlesen. Ich habe euch dazu zwei Texte rausgesucht. In den vergangenen Jahren hat sich die gesellschaftliche Sicht auf gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften stark verändert. Ein Gottesdienst ist immer dann möglich, wenn ein öffentliches, rechtliches, anerkanntes Lebensbündnis zweier Menschen vorliegt. Weitere Bedingungen hinsichtlich des Familienstandes oder des Geschlechts sind theologisch nicht zwingend. Und da denkt man sich ja mal, haben die eine andere Bibel, ja? Und mal ganz ehrlich, da wird spätestens im letzten Satz wird so alles über Bord geworfen, was eigentlich in der Bibel drinsteht. Die Methoden, mit denen man das über das Bord wirft, das stelle ich euch auch gleich noch vor. Und gegenwärtig ist in der EKN und in anderen evangelischen Kirchen kein Konsens darüber herzustellen, dass die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften biblisch und theologisch begründbar ist. Im Geist der Geschwisterlichkeit soll darum auf jene Rücksicht genommen werden, denen Zustimmung zu einer solchen Handlung aufgrund ihrer Glaubensüberzeugung nicht möglich ist. Schon Paulus hatte in den vielen Konflikten der ersten christlichen Gemeinden eine solche Rücksichtnahme auf jene empfohlen, die sich gegenüber der neuen Sichtweise des Glaubens verschlossen. Deshalb soll es für die Kirchenvorstände sowie für Pfarrerinnen und Pfarrer möglich sein, eine Segnung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften abzulehnen. Das finde ich auch interessant und ich finde es auch ein Stück weit erschreckend, ja? Weil alle, die das ablehnen, werden ja hier so ein bisschen als die von gestern dargestellt, ja? Also man sieht ja da anscheinend so eine Entwicklung, die Mehrheit stimmt denen schon zu. Dann sind noch so ein paar kleine Restgruppen, so ein paar kleine restlichen Gemeinden, die diesen Schritt noch nicht mitgehen können. Die neue Sichtweise wird uns da aufgedrückt, ja? Und es wird uns so ein bisschen eingeredet, so, ihr seid von gestern, ihr müsst da noch hinkommen auf den Stand, auf den wir jetzt schon gekommen sind. Und die Methodik, mit der man so etwas sich zurechtbiegen kann, nennt man die historisch-kritische Methode, die historisch-kritische Exegese. Das will ich mal ganz kurz probieren, ein Wort zu erklären. Da werden Aussagen aus den Paulusbriefen, die werden auf eine ganz konkrete historische Situation bezogen. Und dann argumentiert man drauf, das waren Briefe, die ja zuerst zum Beispiel an Rom, an Korinth geschrieben wurden. Und die haben ja erstmal nur Gültigkeit für Korinth, die haben Gültigkeit für Rom, die haben Gültigkeit für das, was da passiert ist. Aber für uns heute, wenn sich Gesellschaft geändert hat, müssen die keine direkte Aussage mehr treffen. Und desgleichen wird da noch eine Unterstellung gemacht. Man sagt nämlich zu Paulus, der Paulus, der kannte Homosexualität gar nicht in Formen von festen und verbindlichen Beziehungen. Also er kannte es nur so, dass die Griechen etwa ihren Lustknaben hatten, indem sie ihre Lust ausgelassen haben. Und die Kirche, die Synode, wertet das dann anders und sagt, das ist ja gar nicht ein Fall, den es betrifft, wenn zwei in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft oder wie es jetzt heißt, Ehe für alle leben. Das wäre eine andere historische Situation gewesen, auf die Paulus diesen Text geschrieben hat. Ich mache jetzt gleich noch ein bisschen Werbung für die Bücherkiste. Das gibt es nämlich da, habe ich Sonntag gesehen. Ein Buch von Ulrich Pazzani. Und er schreibt da genau etwas über diese Unterstellung, die man Paulus macht. Das würde ich euch gern vorlesen. Der letzte Versuch, den biblischen Widerspruch auszuhebeln, war eine historische Behauptung. Es habe in der Antike gleichberechtigte, verantwortungsvolle homosexuelle Partnerschaften nach heutigem Verständnis gar nicht gegeben. Homosexualität sei nur in abhängigen Verhältnissen geübt worden. Es sei mit Erniedrigung oder gar Gewalt verbunden gewesen. Dagegen richtet sich die biblische Kritik nicht aber gegen Homosexualität, die in verantwortlicher Partnerschaft gelebt wird. Es zitiert er hier einen Gerrit Hohage, der ein Gegenbeispiel nennt, der verweist auf die heilige Schar von Theben. Das waren homosexuelle Elitesoldaten, die als Paare zusammengelebt haben, also wirklich in einer eheähnlichen Gemeinschaft gelebt haben. Es folgert hier daraus, es sei historisch nicht haltbar zu sagen, Paulus habe davon nichts gewusst. Also ich würde dem vollkommen zustimmen, dass Paulus das kannte, dass das bekannt war in der Antike und dass wir die Kritik, die Paulus da anwenden, dass das nicht alleine auf, das Ausleben homosexueller Lüste oder so etwas bezogen war, sondern dass Paulus die gesamte Homosexualität im Blick hatte. Darüber hinaus ist diese historisch-kritische Methode gar nicht bei allen Bibelversen erwünscht. Dazu möchte ich euch auch gerne ein Beispiel nennen. Wir kennen alle das Wort von Jesu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Keiner in der Kirche würde auf die Idee kommen und sagen, das hat Jesus gar nicht gesagt. Ist ein tolles Wort, passt ja auch ethisch wunderbar so in das Miteinander von Menschen hinein. So, sicher auch ein Wort, das einer sagen kann, der vielleicht gar nicht an Christus glaubt und einfach nur von dieser Ethik begeistert ist. Jetzt werde ich aber probieren, diese historisch-kritische Exegese auf dieses Wort anzuwenden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir befinden uns in einer Zeit, als Israel von Rom besetzt ist. Unter dem Nächsten versteht der gläubige Jude als erstmal den anderen Juden, den Mitjuden. Jesus weitet das. Ich sage, es ist eine historische Situation gewesen, in der die Römer sich in Israel befunden haben. Und Jesus will damit nur sagen, man soll auch die Römer lieben wie sich selbst. Es ist Rom nicht mehr in Israel, es ist keine Besatzungsmacht. Das könnte ich so schlussfolgern und sagen, deswegen hat das Wort für uns gar keine Bedeutung mehr, weil es ein ganz anderer historischer Zusammenhang ist. Bei so einem Vers wäre diese Anwendung der historisch-kritischen Exegese gar nicht gewollt und das wird man auch, denke ich, bewusst ablehnen. Fragen, die sich mir stellen: Kann eine synodale Mehrheit über die Wahrheit in Glaubensfragen entscheiden? Ich persönlich denke, es ist gut, dass wir eine demokratische Verfassung haben, die Strukturen bestimmt, aber über Wahrheit im Glauben entscheidet nicht die Mehrheit. Eine Mehrheit kann nicht festlegen, was Wahrheit ist. Ich bin da auch sehr von Josef Ratzinger inspiriert. Ich habe ihn als Theologe, liebe ich ihn sehr. Ich habe viele seiner Bücher gelesen, wo er das auch sagt. Sowas führt in einen Relativismus hinein. Wenn es keine feste Wahrheit mehr gibt, nur sagen, dass die Wahrheit eine Sache ist, die von der Mehrheit definiert wird. Das kann ganz schreckliche Konsequenzen haben, wenn wir sagen, Mehrheit kann über Wahrheit entscheiden. Und eine andere Frage, die sich mir stellt: Kann die Kirche das Zeugnis der Bibel außer Kraft setzen und dann immer noch behaupten, dass sie eine evangelische Kirche ist, also eine auf dem Wort Gottes beruhende Kirche? Wenn man solche Gedanken laut äußert, wird man sehr schnell als Fundamentalist bezeichnet. Habe ich selber schon erlebt, im Studium, auch in Konventen. Ich denke mir, so ein Stück weit ist es besser zu haben, wenn man ein Fundament hat, auf dem man stehen kann, als ein Haus auf Sand zu bauen, wo man dann absäuft und im Sand untergeht. Schwul als Christ. Wir haben es vorhin gehört, deswegen war mir das so wichtig, diesen einen kleinen Exkurs von Paulus nochmal vorzuschieben. Paulus sagt, alle sind Sünder. Homosexuell empfindende Menschen sind genauso Sünder wie heterosexuell empfindende Menschen. Gott rechtfertigt den Sünder allein aus Gnade durch das Kreuzesopfer seines Sohnes. Und alle, die glauben, die haben Anteil an dieser Gnade. Die haben Anteil an diesem Kreuzesopfer. Aber, und das denke ich, das sollten wir auch nicht vergessen, Gott will Menschen, die zum Glauben gefunden haben, auch verändern. Der Glaube, der mich erst mal vollkommen bedingungslos rechtfertigt, dieser Glaube in meinem Leben, der will ja Konsequenzen nach sich ziehen. Wenn ich zum Glauben gefunden habe, da erkenne ich, was ich falsch mache, dann will ich das möglichst meiden, möchte den heiligen Gott damit nicht entzürnen. Es ist nicht die Bedingung, aber es ist die Frucht der neuen Freiheit, dass ich mich als Mensch auch verändern darf. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Nach meiner Meinung, da stehe ich fest zu, ist die evangelische Kirche an Gottes Wort gebunden. Und das kann auch durch Mehrheitsbeschlüsse oder durch den gesellschaftlichen Wandel nicht in seiner Gültigkeit verlieren. Als Pfarrer, der an den Grundartikel der EKN und sein Ordinationsversprechen gebunden ist, da steht nämlich drin, dass die Bibel Richtschnur und Auftrag ist für den Dienst des Pfarrers, komme ich für mich zu dem Entschluss, dass die Segnung bzw. die Ehe für alle nicht damit im Einklang zu bringen ist und deswegen abgelehnt werden sollte. Das hatte ich versprochen, abschließend noch meinen Brief vorzulesen, den ich damals an die Redaktion des Norddeutschen Rundfunks geschrieben habe. Sehr geehrter Herr XY, bezugnehmend auf Ihr Fax vom 8.12.2014 teile ich Ihnen mit, dass die Eintragung auf der Internetseite des Gemeindehilfsbundes durch meinen Amtsvorgänger erfolgte. Das Thema christlicher Glaube und Homosexualität sollte differenzierter betrachtet werden, als es dort in manchen gemachten Formulierungen versucht wurde. Im vergangenen Jahr hat unser Kirchenvorstand, in Klammer das demokratische Leitungsgremium unserer Kirchengemeinde, einstimmig den Beschluss erneuert, dass es in unserem Kirchspiel keine Segnung homosexueller Lebensgemeinschaften geben wird, da diese nach unserer Meinung nicht mit Schrift und Bekenntnis zu vereinbar sind. Damit widersprechen wir der mehrheitlichen Auffassung in unserer Landeskirche. Wir wollen jedoch auf keinen Fall ein Urteil über homosexuell empfindende Menschen sprechen. Sie sind in unserer Gemeinde in allen Bereichen willkommen. Für uns gilt die zutiefst evangelische Überzeugung, dass alle, sowohl homosexuell als auch heterosexuell empfindende Menschen, durch die frohe Botschaft von Jesus Christus allein aus Glauben und ohne Werke vor Gott gerechtfertigt werden. Allerdings hat auch jeder Mensch, der für sich zu der Überzeugung kommt, sich in seinem Leben verändern zu wollen, dazu ein Recht. Ich hoffe, diese Antwort genügt Ihnen für Ihre Recherchen, eine Kopie zur Kenntnisnahme an das Evangelische Dekanat Herborn. Mit freundlichen Grüßen, Michael Zlawal.